Die Architektin von New York von Petra Hucke. Es liest Maja Krenko. Die Spieldauer beträgt 11 Stunden und circa 10 Minuten.
2. Manhattan, New York. Januar 1865. Männer in Arbeitskleidung kletterten behende auf dem Schiff herum, starrten ins Wasser, als ob sie nach Walen Ausschau hielten, und schwangen sich zurück aufs Deck. Wale mochte es hier durchaus geben, denn der East River war kein Süßwasserfluss, sondern ein oft schlecht gelaunter Meeresarm, der sich durch die Lower Bay und dann die Upper Bay verengte und östlich an Manhattan vorbeifloss. Wenige Meilen weiter nördlich wurde er wieder breiter und ging in den Long Island Sound über, an dessen äußeren Ende Fanny und ihr Mann George lebten. So aufregend Emily das Reisen auch fand, im Moment wäre es ihr lieber gewesen, schon in Montauk am knisternden Kamin zu sitzen. »Es wird bestimmt noch eine Weile dauern, bis sie uns hier rausholen«, sagte Bush. »Komm, wir gehen lieber rein in die Kabine.« Emily blieb stehen und verfolgte fasziniert, wie die Männer sich einen Überblick verschafften. Einer von ihnen winkte in Richtung Fahrerkabine, woraufhin ein Tuten ertönte und der Schornstein eine große schwarze Rauchwolke ausstieß. Im Handumdrehen hatten sie den New Yorker Pier wieder erreicht, und die Arbeiter verteuten das Schiff. Unter den Passagieren hatte sich Empörung breit gemacht. Immer diese Fähren. Man konnte sich einfach nicht auf sie verlassen. Einige Leute machten Scherze, doch sie klangen bitter. Emily und Washington näherten sich langsam wieder dem Laufgang. Der Mann in dunkelblauer Uniform, der ihnen vorhin das Geld abgenommen hatte, gab es den Fahrgästen wieder zurück. »Es tut mir leid, wir müssen erst auf den Eisbrecher warten.« »Wie lang wird das noch dauern?« fragte eine Dame. »Eine Stunde oder zwei, ich kann es nicht genauer sagen.« »Gott, verfluchter Kahn«, schimpfte ein Mann, und die Frauen sogen empört die Luft ein. Konnte er sich nicht ein bisschen gewählter ausdrücken? »Es tut mir leid, mein Herr«, sagte der Uniformierte, »aber wir mussten rasch zurückfahren, damit wir nicht ganz stecken bleiben.« »Eine gute Entscheidung, Sir«, sagte Washington und nahm das Geld in Empfang. Auf der Landungsbrücke standen schon die nächsten Passagiere bereit und blickten den Rückkehrern verwundert entgegen. Emily und Wash warteten im Gedränge vor dem Fährgebäude, bis der Kutscher mit dem Wagen kam. Die Pferde waren müde und ließen die Köpfe hängen. »Was machen wir jetzt?« fragte Emily. »Wir haben doch das Zimmer in Brooklyn reserviert.« Washington fuhr sich durch die Haare. Auch er sah plötzlich erschöpft aus. »Wir müssen uns hier etwas suchen. Ich glaube nicht, dass es heute noch etwas wird mit der Überfahrt. Und es wird immer kälter.« Emily spürte ihre Füße inzwischen gar nicht mehr und konnte sich nicht vorstellen, hier noch länger herumzustehen und abzuwarten, ob die Fähre wieder fuhr. Es war schon fast dunkel. Washington und der Kutscher beratschlagten sich. Sie nieste. »Gesundheit«, wünschte der arrogante Mann von vorhin im Vorübergehen. »Danke«, sagte Emily verdattert. Er blieb stehen und lächelte. »Sie wollten auch rüber?« »Ja, sind Sie allein?« Emily spürte, wie Washington neben sie trat. »Ah, Sie haben Begleitung«, sagte der Mann. »Robling«, sagte Bosch, »guten Abend.« Emily glaubte, einen besitzergreifenden Unterton herauszuhören und musste schmunzeln. Sie war ja jetzt verheiratet, offizielles Eigentum ihres wunderbaren Mannes, und da gehörte es sich nicht mehr, mit fremden Herren zu sprechen. Nicht, dass es sich vorher gehört hätte, als junges, unverheiratetes Mädchen ihrer Kreise. Anders als die Rubblings waren die Warrens nicht gerade reich, aber in Cold Spring hoch geschätzt. Thomas Kinsella sehr erfreut. Eigentlich wirkte der Mann gar nicht so arrogant. »Hören Sie, ich kenne da eine Pension, in der ich manchmal übernachte, wenn es zu spät ist, um nach Hause zu fahren. Nicht weit von hier, in der Liberty Street.« »Das ist sehr freundlich.« Washington wollte ihn offenbar abwimmeln. »Möchten Sie mit uns fahren?« fragte sie stattdessen schnell. Thomas Kinsella deutete eine Verbeugung an. »Wenn es keine Umstände macht, sehr gern.« Zu dritt war es in der Kutsche doch etwas eng. Thomas Kinsella saß ihnen gegenüber und spähte aus dem Fenster. Er hatte dem Kutscher den Weg beschrieben und lehnte sich beruhigt zurück, als er merkte, dass der sich an seine Anweisungen hielt. Seine langen Beine nahmen den ganzen Raum zwischen ihnen ein. »Was bringt Sie nach New York?« fragte er. »Wir sind nur auf der Durchreise«, sagte Emily. »Wir besuchen Verwandte in Montauk.« Er schob die Hände in die Manteltaschen. »Ich hoffe doch, dass Sie in der Eiseskälte nicht noch den ganzen Weg fahren wollten.« »Nein, wir hatten eine Unterkunft in Brooklyn.« Washington schwieg. Die lockere Fröhlichkeit, die zwischen ihnen herrschte, wenn sie allein waren, war verschwunden. Zur Beruhigung schob Emily ihren Arm unter seinen. Ob sie wohl bald da waren? Sie wusste nicht, wie weit es bis zur Liberty Street war. Sie hielten immer wieder an und ruckelten dann weiter. Eine Gaslaterne blickte durchs Fenster herein und verschwand wieder. »Brooklyn ist ein ganz wunderbarer Ort«, sagte Thomas Kinsella. Man sah kaum noch etwas, und seine fast träumerische Stimme schien aus dem Dunkel zu kommen. »Ich muss wegen der Arbeit oft nach Manhattan und liebe die Aufregung hier, die Hektik und Emsigkeit. Ich bin übrigens Reporter beim Brooklyn Eagle.« »Ach, wirklich? Wir dachten, was dachten Sie, dass Sie an der Wall Street arbeiten?« Er lachte tief aus dem Bauch heraus. »Um Himmels Willen, nein. Das Kapital und ich, wir pflegen keine allzu enge Freundschaft. Oder besser,